viel geheult bei der Anbetung. Vielen Dank an das Anbetungsteam. Es waren Lieder, die ich mir für heute gewünscht hatte. Und das letzte war mir bewusst, dass das hier in der Gemeinde nicht bekannt ist. Und das war jetzt ein Überraschungsangriff. Ist gelungen. Es ist ein Lied, was mir besonders nahe geht, weil das habe ich kennengelernt während der Reha letztes Jahr. Vor 2 Jahren vielleicht, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls dürften wir nicht in den Gottesdienst gehen wegen Corona und wir haben dann Gottesdienst über Livestream angeschaut, offensichtlich nicht den von hier, da waren auch noch andere bei und von der lokalen Gemeinde und da wurde das Lied gesungen und das hat so gut getan, da habe ich gedacht, also das ist wirklich ein tolles Lied. Vor 12 Jahren etwa, zu Beginn meiner Pastorenzeit, wir waren noch in Zeppenfeld, da wurde ich von einem ungefähr 10-jährigen Royal Ranger gefragt, sag mal, was macht eigentlich so ein Pastor, wenn er nicht predigt? Was macht er eigentlich außerhalb von Sonntags? Und der wollte natürlich eine gescheite Antwort haben. Ich habe ihm dann so ein bisschen was erklärt. Die Frage übrigens, die stellt sich nicht nur Kindern. Die Frage, was macht eigentlich unser Pastor während der Woche, wenn er nicht predigt? Und ich habe drüber nachgedacht und ich habe einige Vorstellungen rausgefunden, was so ein Pastor während der Woche macht. Was meine Freunde denken, dass ich so mache. Dann gibt es aber auch, was die Gemeinde denkt, was ich so während der Woche mache. Was ich denke, was ich mache. Dann natürlich, was meine Mutter denkt, was ich mache. Aber was macht so ein Pastor tatsächlich während der Woche? Da gibt es verschiedene Ansätze. Und das ein oder andere, das trifft vielleicht auch hier und da mal zu, was Pastorenarbeit angeht. Der Dienst, die Arbeit als Pastor ist ein erfüllender Dienst, ist ein Dienst, der Freude macht. Und wir leben alle für Jesus, wenn wir ihm gehören. Und es ist ein Vorrecht, als Pastor zu arbeiten. Allerdings kann ich sagen, das weiß ich nicht nur von mir, das weiß man halt so als Pastor auch von anderen, das Stresspotenzial und die Intensität, die ist beim Pastorendienst nicht anders als bei anderen Berufen auch. Auch um meines Nachfolgers willen, auch um Andrews willen, der nächste Woche ja hier als Pastor eingesetzt wird, möchte ich allen versichern, wir arbeiten nicht nur am Sonntagmorgen, wir arbeiten auch, ja, wenn man sagt, Montag ist der Pastorensonntag, manche Pastoren machen dann wirklich frei, wir arbeiten auch dienstags bis samstags und wer wissen möchte, der kann sich dann gerne mal erkundigen, was da so auf den Pastor zukommt. 2 Predigten in der Woche vorzubereiten, ist natürlich verschieden. Der eine, der schüttelt es mehr aus dem Arm. Auf der Bibelschule wurde immer gesagt, wer seine Predigten aus dem Arm schüttelt, da sind die Predigten ärmlich. Das nimmt schon 50% der Zeit in Anspruch, wenn man 2-mal in der Woche predigt, vielleicht auch ein bisschen mehr als 50%. Dazu kommen dann Vorbereitungen für Treffen, für administrative Arbeiten, Aufgaben, organisatorische Aufgaben, Besuche, Seelsorge und einige andere Sachen, Einsätze. Und dadurch sind Überstunden bei Pastoren, das war bei mir so, das wird bei Andrew nicht anders sein, das sind Überstunden bei Pastoren, ich möchte fast sagen, die Regel. Ohne eine unterstützende Gemeindeleitung würde ich heute hier nicht stehen. Ohne eine Gemeindeleitung, die hinter mir gestanden hat, der Stefan, der Uwe, der David, der Andrew und solange sie in der Gemeinde waren, auch der Bernd Heinze und der Wolfgang Haubrich, solange wir als Gemeindeleitung zusammengearbeitet haben, sind das Männer gewesen, die haben mir den Rücken gestärkt, die haben mich unterstützt, die haben mich korrigiert, die haben mir geholfen, die richtige Richtung zu finden und dann auch zu gehen. Und denen bin ich sehr, sehr dankbar. Es ist also nicht nur der Pastor, der die Gemeinde leitet oder führt, sondern da stehen Köpfe dahinter. Ein Kopf, der dahinter steht, nicht zur Gemeindeleitung gehört, den ich aber nicht unerwähnt lassen kann, das ist die Sandra. Die hat unglaublich viel ehrenamtlich im Hintergrund geschafft und hat mir eine Last von Arbeiten abgenommen, die einfach nicht in meinem Gabenbereich liegen. Administration und Organisation, sagt meine Frau, ist nicht so mein Ding. Und nicht nur das, aber vor allen Dingen da hat die Sandra sich sehr, sehr eingesetzt und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Und nicht zuletzt, und danach fangen wir richtig an, nicht zuletzt meine Frau Anne-Rose, die 14 Jahre lang, die ich jetzt Pastor hier sein durfte, die 14 Jahre lang mir den Rücken gestärkt hat, für mich gebetet hat, mit mir gebetet hat und sehr, sehr viel mitgetragen hat. Und auch dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich hätte nicht das tun können, ich hätte nicht der sein können, wenn Anne-Rose nicht den Weg so mit mir gegangen wäre. So, da waren jetzt ein paar wenige Leute. Schlussendlich aber ist es so, dass ihr alle Anteil habt an dem, was der Herr hier in der Gemeinde getan hat. Und dass ihr alle Anteil habt, dass ich heute Morgen hier stehe. Denn zum einen, ihr habt gegeben, ihr habt gespendet. Und ich bin vollzeitig als Pastor angestellt. Andrew, vollzeitig als Pastor angestellt. Wir dürfen unsere Zeit vollzeitig investieren in die Gemeinde hinein für den Dienst. Und dadurch, dass ich vollzeitig arbeiten konnte, konnte ich viel Zeit im Wort Gottes, im Gebet verbringen. Und das ist das gehört einfach zu den Grundlagen von Gemeindearbeit. Und ihr habt mich ermutigt, ihr habt mich immer wieder angespornt. Nicht nur die Finanzen, sondern auch die Worte oder mal eine Karte oder mal eine Ermutigung. Also ihr habt alle daran mitgearbeitet, dass unsere Gemeinde heute das ist, was sie ist. Und dafür bin ich euch und dafür bin ich dem Herrn sehr, sehr dankbar. Wenn dem nicht so gewesen wäre, dann wäre es mir wahrscheinlich so ergangen wie Georg. Georg, der liegt Sonntagmorgen laut schnarchend im Bett. Und irgendwann pocht es an die Tür und seine Frau ruft, Georg, es ist höchste Zeit aufzustehen und zur Gemeinde zu gehen. Und der Georg dreht sich auf die andere Seite um und er sagt, ich gehe heute nicht. Und die Frage kommt dann, warum nicht? Und der Georg murmelt, erstens bin ich müde. Zweitens mögen mich die Leute nicht. Und drittens sind die Predigten schrecklich langweilig. Seine Frau lässt nicht locker. Du musst gehen, sagt sie. Georg murmelt, warum denn? Die Frau antwortet, erstens gehen wir immer am Sonntag in die Kirche. Zweitens spielt es keine Rolle, ob die uns mögen oder nicht. Und drittens, du bist der Pastor. Er kam aus der Nummer nicht raus. Und mir ist das nicht so passiert. Ich bin in aller Regel gerne hergekommen, habe gerne mit dem Wort Gottes gearbeitet, das Wort Gottes verkündigt und bin gerne hier gewesen. Und das auch dank eurer Ermutigung und eurer Gebete. Der Herr hat uns alle gesehen. Der Herr hat uns alle geführt. Er hat uns ermutigt. Er hat uns korrigiert. Er hat uns geholfen. Und wir können dem Herrn dankbar sein. Wir können ihn loben und preisen heute Morgen, wie wir es ja auch schon gemacht haben. Und können den heutigen Sonntag miteinander feiern und wir können den nächsten Sonntag miteinander feiern. Wir sind dem Herrn so dankbar, dass er uns nicht ohne Unterhirten lässt. Der Herr ist unser Oberhirte und der Pastor, wenn man so möchte, ist der Unterhirte. Und das wollen wir auch nächste Woche feiern und wollen feiern, was der Herr an uns getan hat und tun wird. Lasst uns nochmal zusammen beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir auch jetzt noch einmal gemeinsam in dein Wort hineinschauen dürfen. Wir möchten dir danken für das, was du getan hast in unserer Mitte, was du in unseren Herzen getan hast, was du tust. Und Herr, wir möchten dich bitten, ja, wir brauchen dich nicht einzuladen, Herr, aber wir möchten dich bitten, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns redest, dass du durch deinen Geist unsere Herzen aufschließt und das tust, was du in jedem von uns tun möchtest. Amen. So, wir geben Jesus, unserem Herrn, alle Ehre. Aber der ist jetzt bisher in der Einleitung noch gar nicht viel vorgekommen. Aber das soll sich jetzt definitiv ändern. Ich schließe heute eine achteilige Serie ab. Und zwar über Themen, die mir wichtig waren. Da haben wir unter anderem gesprochen über das Thema Dienen, über Gemeinschaft, über Liebe, Mission, Gebet und so weiter. Und für heute habe ich mir das wichtigste Thema aufgespart. Vielleicht ist das dem einen oder anderen in den Liedern sogar schon irgendwie bewusst geworden, weil auch in den Liedern heute ein Schwerpunkt drin vorkam. Das Thema, was ich mir für heute aufbewahrt habe, ist Jesus. Themen, die mir wichtig waren, Jesus. Was soll man auch sonst sagen als Pastor, ne? Aber das war mir ein Thema und ist mir ein Thema und ich bete, wird mir immer ein Thema bleiben, was ganz groß in meinem Herzen ist und was ganz groß auf meinen Lippen ist. Jesus muss die Krönung aller Themen sein. Er muss das Zentrum unserer Anbetung sein. Er muss der Inhalt von jeder Predigt sein. Jesus muss der Inhalt unserer Lieder sein. Und die Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, da ging es immer darum, um den Namen Jesu. Jesus muss der König in unseren Herzen sein und in unserem Leben sein. Es geht um Jesus. So einfach ist das. Hört sich einfach an. Genau so sagt es auch Johannes im 1. Johannesbrief in Kapitel 5, Vers 12, wo es heißt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach ist das. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Der atmet, der hat einen Herzschlag. Aber es fehlt das Leben. Schon der Name Jesu spricht von Errettung, spricht von Heil, spricht von Erlösung. Allein der Name spricht davon. Namen sind eine gute Erfindung. Namen, wenn wir bestimmte Namen hören, dann haben wir bestimmte Personen vor Augen. Wenn wir den Namen, zum Beispiel den Namen Angela hören oder den Namen Napoleon oder den Namen Barack oder den Namen Adolf oder den Namen Mohammed. Das sind Namen, da verbinden wir entweder Gesichter mit oder Personen, über die wir gehört oder gelesen haben. Das sagt uns was. Sprichwort sagt, Namen sind Schall und Rauch. Und das bedeutet unter anderem, die Namensträger sind vergänglich. Alle unsere Namen, die sind irgendwann, oder die Träger sind irgendwann nicht mehr da. Und dann kommt uns ein anderer Name in den Sinn, der nicht vergänglich ist. Und das ist der Name, um den es heute geht, der Name Jesus. Apostelgeschichte 4, Vers 12, da heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, in dem wir gerettet werden sollen. Kein anderer Name. Apostelgeschichte 10, Vers 43 heißt es auch, von diesem, also von Jesus, von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Durch seinen Namen, durch den Namen Jesu. Und das ist bis heute so. Sein Name ist nicht Schall und Rauch. Sein Name ist Leben. Sein Name ist Kraft. Sein Name ist Geschenk. Was für ein Name. Und was alles in diesem Namen drinsteckt. In dieser Person Jesu drinsteckt. Da steckt Heil drin. Da steckt schlussendlich auch Heilung drin, sei es hier auf der Erde, sei es schlussendlich in der Ewigkeit. Da steckt Rettung drin, da steckt Befreiung drin, da steckt Vergebung drin, da steckt Gnade, Liebe, Frieden drin. Das steckt alles im Namen, in der Person, im Träger dieses Namens, steckt alles in Jesus drin. Der Name Jesu ist die Adresse, an die du und ich uns richten müssen. Für was auch immer. Egal in welcher Beziehung du zu Jesus stehst, ob du noch Beobachter bist, ja, was hat es mit Jesus auf sich, oder ob du sein Nachfolger bist und sagst, ja, ich gehöre ihm, ich glaube an ihm, ich folge ihm, ich gehorche ihm, ich möchte ihm dienen, möchte für ihn leben. Egal, wie du in deiner Beziehung zu Jesus stehst, der Name Jesu ist der, ist der, den du brauchst. Jesus ist die Adresse, wo du abladen kannst, wo du fragen kannst, wohin du kommen kannst, ohne dass du denkst, wie wird er mich aufnehmen? Jesus nimmt dich immer mit offenen Armen auf, immer. Jesus ist die Adresse, wo du auftanken kannst. Irgendjemand hier, der den Tank leer hat, ich meine jetzt nicht da draußen, sondern hier drin. Irgendjemand da, der auftanken muss. Bei Jesus kannst du auftanken. Der Name Jesu ist Garantie. Der Name Jesus kommt nicht aus der Mode, ist kein Auslaufmodell, irgendwann unmodern. Der Name Jesus verschwindet nie in der Versenkung. Vielleicht eine Ausnahme. Vielleicht verschwindet er bei dir in der Versenkung, wenn du nicht mit Jesus lebst, wenn du dich nicht mit ihm beschäftigst, so ganz persönlich, da kann Jesus schon mal in der Versenkung verschwinden. War in meinem Leben auch mal der Fall. Dann hat er lang genug und laut genug geklopft. Der Name Jesu vergeht nicht. Jesus, wie es im alten Lied heißt, Name über alle Namen. Jesus. Wenn du den Namen Jesus googelst, dann kriegst du über 2 Milliarden Einträge. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, da wäre ich wahrscheinlich jetzt noch dran, zu schauen oder zu schätzen oder herauszufinden, wie viel von diesen über 2 Milliarden Einträgen sind jetzt positiv oder neutral oder negativ. Wie teilt sich das ungefähr auf? Habe ich nicht gemacht. Denn Menschen zu allen Zeiten haben unterschiedlich über Jesus gedacht. War schon immer so. Lasst uns Verse lesen aus Lukas 4, 16 bis 22. Ich lese das nach der Neues Leben Bibel. Als er nach Nazareth, also Jesus, nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja Und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. Und er sagte: Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Alle Anwesenden äußerten sich anerkennend über ihn und wunderten sich zugleich über seine Botschaft von der Gnade. Wie kann das sein? Fragten sie. Ist das nicht Josefs Sohn? Was für eine gewaltige Predigt. Was für gewaltige Verse, über die Jesus sagt, das hat sich heute vor euren Augen erfüllt. Das bin ich, das bringe ich euch. Was für ein tolles Angebot. Was für eine herrliche Beschreibung Jesu. Aber anstatt begeistert zu sein von Jesus, dass er endlich gekommen ist, die Prophetie der Propheten, die Verheißung der Propheten, die Verheißung Gottes, anstatt dankbar und froh zu sein, dass er gekommen ist und ihn zu feiern, fragt man sich, oh, ist das nicht einer aus unserem Dorf? Wir kennen doch die Brüder und die Schwestern von denen. Ist doch kein Besonderer. Und das geht so weit, dass man ihn schließlich aus der Synagoge herausdrängt, lest das Kapitel zu Hause nach, aus der Synagoge rausdrängt und ihn umbringen will. Wie konnte das passieren? Jesus führt das zurück darauf, dass er in seiner Heimatstadt war, wo er von klein auf bekannt war. Und er sagt dann auch, ein Prophet gilt nicht viel in seiner Heimatstadt. Man kannte ihn, man kannte seine Brüder und Schwestern. Vielleicht hatte Jesus für den einen oder anderen als Zimmermann gearbeitet. Irgendwas geschaffen für die Leute, bevor er in den Vollzeitdienst ging. Man war mit Jesus per Du. Man rief ihn mit Vornamen an. Jesus, komm mal her. Nicht mit Titel. Duzfreund. Und man ging mit ihm um auf Augenhöhe. Praktisch als Kumpel, als ein weiterer Josua. Jesus ist die neutestamentliche Form von Josua im Alten Testament. Vom hebräischen Wort Josua. Leute, lasst uns aufpassen, dass Jesus nie unser Buddy wird, unser Spezi wird, dass Jesus nie unser Kumpel wird. Jesus ist so viel mehr als ein Kumpel, mit dem er so durch den Tag geht. Für die Bewohner Nazareth war Jesus ein Kumpel. Alter Bekannter. Er war nicht ihr Messias, er war nicht ihr König, er war nicht ihr Befreier, er war nicht ihr Vergeber, nichts von dem. Er war ein Dudesfreund. Und obwohl Jesus uns Brüder und Schwestern nennt, wenn du zu Jesus gehörst, dann nennt er dich Bruder und Schwestern, sind wir trotzdem nicht auf einer Ebene mit ihm. Er ist und bleibt der König aller Könige. Er ist und bleibt der, vor dem wir knien werden und den wir anbeten werden als den König aller Könige, als unseren Retter, als der, der uns vergeben hat. Die ganze Welt, jeder hier im Raum, jeder Einzelne, ob er das will oder nicht, momentan, jeder Einzelne von uns wird einmal vor Jesus knien und ihn anbeten als den, der alles sagen hat. Und wohl dem, der jetzt auf der Erde schon damit anfängt, der wird es mit Freuden tun, auch in der Zukunft, in der Ewigkeit. Mathe war nie meine Stärke. Also es ist jetzt positiv ausgedrückt. Mathe war immer meine absolute Schwäche. Und trotzdem, manche Sachen, die bleiben bei mir hängen, die sind so, die ähneln so einer Mathe-Gleichung und deswegen bleiben sie hängen. Zum Beispiel eine Gleichung, die mich an Mathe erinnert: Jesus plus Nichts gleich alles. Ist ja wie 1 plus 1 ist 2. Jesus plus nichts gleich alles. Das hört sich vielleicht platt an. Und die Frage ist, geht die Rechnung überhaupt auf? Würde ja bedeuten, Jesus plus null ist nicht nur Jesus, sondern Jesus plus null ist alles. Und das ist viel. Viele Menschen stellen die Gleichung anders auf. Mit einem klitzekleinen Zusatz. Also nicht Jesus plus das und das und das und das und das, sondern Jesus plus ein klitzekleiner Zusatz und dann habe ich alles, was ich will. Die einen sagen, Jesus plus Gesundheit. Dann habe ich alles. Hauptsache gesund, sagt man ja so im Volksmund. Ne? Andere sagen, Jesus plus ein erfüllender Job. Immerhin ist unser Arbeitsleben, was weiß ich, 45 Jahre, 46 Jahre, wird vielleicht noch mehr. Jesus und ein erfüllender Job ist alles. Jesus plus ein liebevoller Ehepartner, dann habe ich alles. Jesus plus die Lösung eines bestimmten Problems. Jesus plus ein gutes Einkommen. Jesus plus Bequemlichkeit. Dann habe ich alles. Jesus plus Rente. Dann habe ich alles. Klitzekleiner Zusatz. Immer Jesus plus irgendetwas. Aber die biblische, die geistliche Gleichung lautet, Jesus plus nichts. Jesus plus null gleich alles. Und genau so ist es. Was bedeutet das, wenn wir sagen, bekennen, dass Jesus alles ist? Wir singen das ja auch, ne? Jesus ist alles, alles mir und viele auch modernere Lieder. Wo wir sagen, bezeugen, besingen, uns freuen dran, Jesus ist alles. Aber was heißt das? Paulus erklärt es uns in Römer 14, Vers 8, wo er sagt, denn leben wir dem Herrn. Sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Und das war immer die Botschaft des Paulus. Egal ob Leben oder Tod, wir sind des Herrn. Der Paulus hat der Gemeinde Jesu, den Gemeinden damals, die er gegründet hat, auch den Gemeinden, die er nicht gegründet hat, er hat sie viel gelehrt über Nachfolge, über Jüngerschaft. Wie lebe ich als Christ? Was ist der Inhalt des Glaubens? Wie gehe ich hier mit dem Thema um, da mit dem Thema um? Paulus hat eine ganze Bandbreite, die wir heute ja in der Bibel haben, hat die Gemeinde, die Christen gelehrt. Aber immer, ausschließlich immer, war Jesus das Zentrum seiner Predigt. War Jesus das Zentrum seines Glaubens, seines Lebens. 1. Korinther 2, Vers 2. Da schreibt er im ersten Brief an die Korinther, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Klar hat der Paulus auch andere Sachen im ersten Korintherbrief gelehrt. Er hat über das Abendmahl gelehrt, er hat über die Ehe gelehrt, er hat über Scheidung gelehrt, er hat über Geistesgaben gelehrt, er hat über die Auferstehung gelehrt, über die Liebe gelehrt. Aber das Thema, das rote Band durch all diese Themen war Jesus. Und darum sagt er, denn ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Das war nicht erst seit Paulus so, das war nicht erst seit dem Neuen Testament so, das war schon im Alten Testament so. Psalm 73, 25. Da bringt es der Psalmist auf den Punkt, dass Gott alles ist. Wen habe ich im Himmel als dich? Und nichts auf der, oder neben dir begehre ich nichts auf Erden. Und Luther übersetzt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und lest euch den Psalm 73 mal durch. Da beschreibt der Psalmist die Gedanken deines und meines Herzens. kämpft er mit Zweifeln. Da kämpft er mit Fragen wie, warum gilt es den Gottlosen so gut? Und wir, die wir Gott nachfolgen, uns geht so dreckig. Warum haben die Gottlosen so viel zu essen und die, die Gott nachfolgen, die hungern? Warum? Die gleichen Fragen wie Hiob hatte oder ähnliche Fragen. Und dann sagt er, kommt er schlussendlich zur Antwort. Gott schenkt ihm die Antwort. Lest den Psalm mal durch, in Psalm 73. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denk mal an die drei Jünger, die Jesus mitnahm auf den Berg der Verklärung. Erinnert euch, Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg. Und als er oben war, wurde Jesus verklärt. Das heißt, seine Kleider wurden übernatürlich weiß. Und Mose und Elia kamen dazu. Das war alles eine übernatürliche Szene. Die Jünger waren, die wussten gar nicht, was ihnen geschah. Die fielen auf ihr Angesicht. Sie hörten, wie Jesus mit Elia und Mose über die Zukunft, über Golgatha sprachen. Und dann waren Mose und Elia plötzlich weg. Und die Jünger schauen auf. Und dann heißt es immer, Matthäus 17, Vers 8. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Jesus allein. Tatsächlich. Jesus plus null ist alles. Jesus genügt. Ich habe noch versucht, das wiederzufinden. Vor ein paar Tagen, zwei, drei Tagen, las ich weiß nicht, ob es in einer Veröffentlichung war vom AVC oder von Open Doors, wo ein christlicher Mitarbeiter eine Flüchtlingsfamilie besucht in irgendeinem Flüchtlingslager, die nichts mehr hatten. Die mussten alles zurücklassen. Die hatten nur noch das, was sie tragen konnten. War aber eine christliche Flüchtlingsfamilie. Und er fragte sie hier, wie geht es euch? Und kriegte zur Antwort, danke, uns geht's gut. Wir haben Jesus. Muss man sich mal vorstellen. Also, wenn wir gleich rauskommen würden und unser Auto wäre geklaut, dann müsste ich mich sehr stark an die Predigt heute Morgen erinnern. Die Leute, denen war alles genommen worden. Aber das, was man ihnen nicht nehmen konnte und das, was man dir und mir niemals nehmen kann, Jesus, der ist in uns. Jesus plus null ist alles. Nach 1. Timotheus 1, Vers 1, da heißt es, Jesus ist unsere Hoffnung. Du brauchst Hoffnung, da brauchst du Jesus. In Epheser 2, 14 ist er unser Friede. 1. Johannes 2, 1 nennt Jesus unseren Fürsprecher. Der Teufel klagt uns ja ständig an vor Gott, ne? Und sagt hier, hast du gesehen, was der gemacht hat? Guck mal, wie die sich wieder verhält. Und der und die, die haben groß gesündigt. Die haben gar kein Recht darauf, dass du ihre Gebete erhörst, dass sie zu dir kommen. Und was macht Jesus? Jesus ist unser Fürsprecher. Die gehören zu mir. Die habe ich erlöst. Ja, sie fallen, aber ich nehme sie und stelle sie wieder auf. In Titus 1, Vers 4, er ist unser Retter. Wir haben keinen anderen. Wir haben keinen anderen, der uns retten kann von unserer Schuld. Jesus ist unser Retter. Johannes 10, Vers 11, er ist unser guter Hirte. Du brauchst wieder Frische im Leben, das frische Wasser. Du brauchst Nahrung, das Brot des Lebens. Du brauchst Stätten der Ruhe in deinem Herzen. Du findest es bei Jesus. Er ist der gute Hirte. 2. Petrus 1, 1 bezeichnet Jesus schließlich als unseren Gott. Jesus sagt, niemand kennt Gott, außer durch mich. Wer mich kennt, der kennt den Vater. Wir haben in Jesus tatsächlich alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Wer Jesus allerdings nicht hat, oder wo Jesus nicht unser Lebensmittelpunkt ist, da suchen wir nach irgendeinem Plus. Jesus plus. Jesus plus Sport, Jesus plus Beruf, Jesus plus Ehepartner, Jesus plus Abwechslung, Jesus plus Hobby. Irgendwas muss mich doch zufriedenstellen. Irgendwas muss mir doch den Frieden bringen. Irgendwas muss doch im Leben sein, wofür es sich zu leben lohnt. Das fragen sich die, die entweder Jesus noch gar nicht kennengelernt haben oder aber die nicht mehr so mit ihm unterwegs sind, wie es eigentlich sein sollte. Auch das habe ich selbst im Leben erfahren. Und etliche andere von euch, ich kenne ja so ein paar Geschichten, die könnten jetzt hier nach vorne kommen und könnten sagen, ja, das habe ich auch erfahren. Ich bin eine Weile ohne Jesus gegangen oder bin ihm aus der Ferne gefolgt und habe das ein oder andere noch dazugenommen, Jesus plus, und ich war nicht glücklich. Die Entfernung zu Jesus hat sich immer mehr vergrößert. Und dann hat er auf mich gewartet, dann bin ich zu ihm gekommen und ich merke, wie er mich jetzt erfüllt. Der Prophet Jeremia in Kapitel 2, Vers 13, der sagt, dieses Plus, was wir zu Jesus dazu nehmen, und dieses andere Plus, das sind löchrige Brunnen, die kein Wasser halten. Wenn wir zu Jesus kommen, kommen wir zum lebendigen, frischen Wasser. Wenn wir ein Plus dazu nehmen, dann beugen wir uns runter zu den Schmutztümpeln. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass das alles außerhalb dieses Gemeinderaums, jeder Sport oder jede Freundschaft oder jedes Hobby schlecht ist. Aber es darf nicht den Lebensmittelpunkt Jesus ergänzen oder sogar ersetzen. Der Paulus bekennt in Philipper 3, Vers 8, ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Die Schreiber im Alten Testament bestätigen die gleiche Gleichung. Jesus plus nichts ist alles. In jedem christlichen Werk, in jeder Gemeinde, in jedem Kreis unserer Größe heute Morgen und auch kleineren Kreisen sitzen Christen und Nichtchristen, die diese Gleichung Jesus plus null gleich alles nicht nachvollziehen können. Das bedeutet, heute Morgen sitzen einige hier, die die Aussage Jesus plus nichts ist alles nicht unterschreiben können. Jesus allein, das ist ein bisschen zu riskant. Hinterher verpasse ich was. Jesus allein, da ist zu wenig Sicherheit im Leben. Ich brauche noch mehr Sicherheit als Jesus allein. Jesus allein ist eine zu große Gefahr für Langeweile. Leute, werdet Pastor, keine Langeweile mehr. Aber manche denken, Jesus allein, das wird zu langweilig. Ist alles zu riskant. Gleichzeitig sind auch in jedem Werk, in jeder Gemeinde, in jedem Kreis, sind Menschen, die sagen, genau das habe ich erfahren. Wenn ich nur Jesus habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das macht uns nicht weltfremd. Wir gehen trotzdem arbeiten, wir haben trotzdem unsere Familie, wir haben einen schönen Urlaub, wir haben ein Hobby. Aber das sind alles Nebensachen. Jesus allein, wenn all das fällt, Jesus genügt. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, und zwar alle, sowohl die, die Jesus noch gar nicht so intensiv kennen, die gar nicht wissen, habe ich eigentlich eine Beziehung zu Jesus, die von Herzen kommt, oder habe ich einfach nur Wissen von Jesus, das in meinem Kopf ist, weil ich davon gehört habe. Die jetzt nicht so sagen können, ja, Jesus erfüllt mich, mein Leben ist Jesus, sei es, dass ich lebe, sei es, dass ich sterbe, ich gehöre Jesus. Solche möchte ich ermutigen und ich möchte auch solche ermutigen, die mit Jesus unterwegs sind. Aber vielleicht ein Plus hier und ein Plus da genommen haben. Ich möchte euch einladen, dass ihr dem Versprechen Jesu vertraut. Hier ist das Versprechen, das ich meine. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gott, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Es ging vorher um Sorgen. Es wird erzählt, dass ein wohlhabender Mann und sein Sohn ganz große Kunstfans waren. Die sammelten Bilder von berühmten Malern, alles von Picasso bis Raphael. Und oft sind sie durch ihr Haus gegangen und haben sich die Bilder immer wieder neu angeschaut und haben gestaunt und haben sich daran erfreut. Und dann fing der Krieg in Vietnam an und dieser Sohn, der Jüngere, der musste in den Krieg ziehen und er kam nicht zurück. Er starb, als er im Kampf einen anderen verletzten Soldaten in Sicherheit trug. Ungefähr einen Monat später klopft es an die Tür von dem Vater, der natürlich in tiefer Trauer war. Und er macht auf und ein junger Mann steht vor seiner Tür und sagt zu ihm, hat ein großes Paket in der Hand, Sie kennen mich nicht. Ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Leben gegeben hat. Ich war verwundet, er trug mich in Sicherheit, als ihn eine tödliche Kugel traf. Er hat oft über Sie und Ihre gemeinsame Liebe zur Kunst erzählt. Und dann hielt ihm der junge Mann das Paket hin mit den Worten, ich bin kein wirklicher Künstler, aber ich glaube, Ihr Sohn hätte gewollt, dass ich Ihnen das hier gebe. Und im Paket fand der Vater ein Bild, ein Porträt seines Sohnes gemalt von diesem jungen Mann. Und er genoss das Bild, denn es brachte so toll zum Ausdruck das Wesen und die Persönlichkeit seines Sohnes. Er hing das Bild an prominenter Stelle in seinem Haus auf und immer wenn er besucht wurde, Leute wollten seine Bilder sehen, dann mussten sie zuerst am Bild dieses Sohnes vorbei und mussten dieses Bild anschauen und hörten die Geschichte dahinter. Und als der Vater starb, gab es eine große Auktion von seinen Gemälden. Und viele reiche und einflussreiche Menschen kamen zusammen. Und jeder hat gedacht, boah, das ist die Gelegenheit, tolle Gemälde zu ersteigern für meine eigene Sammlung. Und der Auktionator, der schlägt mit dem Hammer auf den Tisch oder wo immer er draufschlägt und eröffnet die Auktion. Und vorne steht das Bild des Sohnes als allererstes. Und der Auktionator sagt, mit diesem Bild des Sohnes beginnen wir die Ausschreibung. Wer bietet auf dieses Bild? Lange Stille im Saal. Man konnte eine Stecknadel hören. Bis das dann irgendeine Stimme hinten im Raum ruft, wir wollen die berühmten Gemälde sehen, wir wollen die berühmten Maler sehen. Auktionator ignoriert das, bleibt bei seiner Aufforderung und sagt, wird jemand für dieses Gemälde bieten? Wer wird mit dem Bieten beginnen? 100 Euro? 200 Euro? Und die Leute werden unruhig. Jemand anders schreit, wir sind nicht gekommen, um dieses Gemälde zu sehen. Wir sind gekommen für die Picassos, wir sind gekommen für die Rembrandts. Mach weiter mit den anderen Bildern. Der Auktionator fährt fort. Der Sohn. Wer nimmt den Sohn? Schließlich kommt von hinten im Raum eine zaghafte, piepsige Stimme. Es war der langjährige Gärtner des Vaters und sagt, ich gebe 10 Euro für das Gemälde. Es war wohl alles, was der Mann sich leisten konnte. Wir haben 10 Euro, bietet jemand mehr? Kommt die Stimme von vorne. Möchte jemand 20 Euro bieten? Die Leute werden ärgerlich, werden unruhig. Sie wollen nicht das Bild des Sohnes. Sie wollen die berühmten, die großen, die teuren Bilder. Einmal, zweimal für 10 Euro verkauft, ruft der Aktionator. Und dann wurde es richtig unruhig. Und jemand in der ersten Reihe schreit, so und jetzt gehen wir zu den anderen Bildern, zu den wertvollen Bildern, zu den Bildern der Meister. Und der Auktionator, der legt seinen Hammer hin und sagt, es tut mir leid. Die Auktion ist beendet. Ja, was ist mit den anderen Gemälden? Was ist mit den Rembrandts? Was ist mit den bedeutenden Gemälden? Und hier ist die Antwort vom Auktionator. Es tut mir leid. Es gab eine geheime Bestimmung im Testament des Verstorbenen. Diese Bestimmung durfte ich bis zu seinem Zeitpunkt nicht preisgeben. Nur das Gemälde des Sohnes würde versteigert. Wer immer das kaufen würde, würde den gesamten Nachlass einschließlich der Gemälde erben. Der Mann, der den Sohn hat, bekommt alles. So, jetzt kommen wir zurück zu 1. Johannes 2. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und der Gärtner ging mit dem Bild des Sohnes nach Hause und war reich beschenkt. Er besaß alles. Wer mit Jesus unterwegs ist, ist reich beschenkt, denn er besitzt alles. Alles, was wir brauchen zum Leben und zum Sterben. Was haben wir? Was ist unser, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Wenn wir alles haben, was haben wir? Hier, da könnte man natürlich eine lange Liste machen. Hier sind ein paar Auszüge. Weil wir den Sohn haben, haben wir Lebensmut. Jesus gibt dir Lebensmut. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich keinen Lebensmut mehr hatte. Wer oder was hat mich gehalten? Jesus. Jesus sagt in Matthäus 14, 27, seid getrost, ich bin's. Sei getrost, er ist es. Er gibt dir Lebensmut, fürchtet euch nicht, sagt er. Weil wir den Sohn haben, haben wir große Freude. Ja, das ist nicht immer die Freude. Das ist manchmal eine stille Freude. Das ist manchmal eine Gewissheit, die der Herr uns ins Herz gibt, die uns Freude gibt. Aber eine andere Art Freude. Und doch ist es Freude. Johannes 16, Philipper 4, da lesen wir, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, die ist also auch da. Es ist nicht, dass es immer nur Party ist. Ihr habt Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch im Herrn. Weil wir Jesus haben, erfahren wir Gottes Verheißungen. Wenn du Jesus nicht hast, sind Gottes Verheißungen nicht für dich. Wenn du Jesus hast, dann erfährst du Gottes Verheißungen. 1. Korinther 1. Denn alle Zusagen Gottes haben sich in ihm erfüllt. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Durch Jesus haben wir die Verheißungen. Weil wir den Sohn haben, haben wir ein reines Gewissen. Petrus belehrt uns in 1. Petrus 3, vielmehr bitten wir Gott darum, dass er uns ein reines Gewissen zu schenken und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Du kannst ein reines Gewissen haben, weil Jesus Christus auferstanden ist, weil er gewonnen hat, weil er der Sieger ist, weil er vergeben hat. Irgendjemand hier, den seine Sünde drückt? Oder mit anderen Worten, irgendjemand hier mit einem schlechten, belasteten, angekratzten Gewissen? Gottes Wort sagt uns, in Jesus haben wir durch Jesus ein reines Gewissen. Weil wir Jesus haben, haben wir keine Anklage mehr gegen uns. In Kolosser 2, 14 heißt es, er hat den Schuldschein getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns stand und hat ihn an das Kreuz geheftet, hat ihn weggetan. Weil wir den Sohn haben, haben wir ein Zuhause im Himmel. Jesus verheißt in Johannes 14, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und ich hoffe, dass heute Morgen keiner hier rausgeht, ohne zu Jesus zu gehören. Denn wenn du zu Jesus gehörst, hast du eine Wohngarantie im Himmel. Er bereitet dir eine Stätte zu. Oder als letztes, weil wir den Sohn haben, haben wir freien Zugang zu Gott. Epheser 3, 2. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Was für ein Privileg, mit Jesus unterwegs zu sein. Was für ein Segen. Hast du den Sohn? Kennst du Jesus? Ist er dein Alles? Bist du Jünger Jesu? Bist du Jünger Jesu und mit ihm unterwegs? Ist Jesus dein Alles? Das Thema, das mir in den vergangenen 14 Jahren am wichtigsten war, über das ich immer wieder mal konzentriert gepredigt habe, das aber hoffentlich in allen Predigten tragend war, ist das Thema Jesus. Die Person Jesu, das Wirken Jesu, das Angebot Jesu, das Wesen Jesu, die Liebe Jesu. Ich habe mich bemüht, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ob mir das immer gelungen ist, weiß ich nicht, aber das war mein Ziel. Ich habe mich bemüht, nicht nur Theologie, die Lehre von Gott zu vermitteln, oder Orthodoxie, die rechte Lehre, sondern ich habe mich bemüht, das Leben Jesu weiterzugeben. Das Leben Jesu für unseren Alltag. Von Jesus habe ich gesprochen, zu Jesus habe ich eingeladen, zu Jesus lade ich heute ein. Wenn du nicht sicher bist, komm nach vorne, komm zu unserem Gebetsteam, sprich sie an und sage, ich möchte heute sicher gehen, dass ich zu Jesus gehöre. Ihm nachzufolgen und ihn zu lieben, dazu habe ich aufgerufen und dazu rufe ich heute auf. Den einen oder anderen, der vielleicht sagt, ja, wäre bei mir nötig, da mal wieder neu mit Jesus anzufangen. Komm nach vorne, sprich zum Gebetsteam, sag ihnen Bescheid, bete mit ihnen, mach einen neuen Anfang. Und ich hoffe, ich habe auch immer wieder die ermutigt, die mit Jesus unterwegs sind, die ihm dienen, die Freude an ihm haben und die mit ihm gehen. Mit Jesus ist immer besser als ohne Jesus. Immer. Hier eine kurze Aufzählung, ich glaube, ich habe sie schon mal erwähnt im Gottesdienst. Mit Jesus im Sturm, mittendrin, ist besser als ohne Jesus in der Sonne. Mit Jesus in der Löwengrube ist besser als ohne Jesus im Blumenpark. Mit Jesus im Leiden ist besser als ohne Jesus auf der Party des Lebens. Mit Jesus im Stress, aber mit Jesus ist besser als ohne Jesus im Urlaub. Mit Jesus weinen, wer von uns weint schon gerne, aber mit Jesus weinen ist besser als ohne Jesus zu lachen. Mit Jesus im Tal ist besser als ohne Jesus oben auf dem Berg. Für Jesus sterben ist besser als ohne Jesus zu leben. Mit Jesus ist immer besser, immer. Ich schließe mit einem Vers aus 2. Timotheus 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Warum solltest du das tun? Warum? Weil Jesus genügt. Weil Jesus plus null immer alles ist. Lass uns aufstehen zum Gebet. Jesus, wir beten dich darüber an, dass du derjenige bist, der unser Leben ausfüllen kann zum Überfließen durch deinen Geist. Wir danken dir, Herr, für das, was du in unserem Leben getan hast, tun willst. Wir danken dir, dass du genügst, Herr, und mögest du das immer mehr auf unsere Herzen schreiben, in unsere Herzen schreiben, dass du genug bist. Lass uns das schmecken, Herr, dass du genug bist, so dass wir gar kein Verlangen mehr haben nach den Dingen, die in Konkurrenz treten wollen zu dir. Wir danken dir, Herr, es ist immer besser mit dir und wir wollen mit dir gehen, Herr. Jetzt und morgen und bis dass wir einmal bei dir sind in der Ewigkeit. Amen.